Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Vierter Teil unserer Predigtreihe über unseren Auftrag. Wir haben uns in den letzten Wochen damit auseinandergesetzt, was unser Auftrag ist, also das, was wir als City Church uns überlegt haben, wo wir dran gesessen haben und überlegt haben, was soll das sein, was uns ausmacht. Und wir haben uns in den letzten 4 Wochen so langsam da durchgearbeitet und sind heute nach 4 Wochen an dem letzten Punkt angelandet. Und vielleicht hast du dich schon zwischendrin gefragt, macht es überhaupt Sinn, dass man so viel Zeit in Wörter investiert? Also während dieses Prozesses, das wurde ja schon das ein oder andere Mal angesagt, war das nicht immer so, dass das so fließend lief, sondern es zog sich viel, viel länger hin, als wir vorher gedacht haben, weil es ein sehr demokratischer Prozess war, weil viele Leute sich daran beteiligt haben. Das war super und das war echt gut. Und ich denke, dadurch stehen wir jetzt auch wirklich hinter dem, was da geschrieben wurde. Und trotzdem kommt immer wieder der Punkt zwischendrin und du denkst, wie viel Zeit will man dafür noch verwenden, um irgendwelche Sätze zu formulieren? Nun ist es so, wenn man sich anschaut, wie Sätze Menschen verändert haben oder bewegt haben, dann wird deutlich, es gibt schon Aussagen, die wir gerne immer wieder verwenden, um Leuten was Gutes mitzugeben. Und es gibt Sätze, die haben irgendwie die Menschheitsgeschichte auch verändert. Also mir ist so das Klassische, diese Rede von Dr. Martin Luther King Jr., als er sich hinstellt und sagt, I have a dream, ich habe einen Traum, und die hat sich in die Menschheitsgeschichte eingeprägt, diese Rede, und sie wurde zum Sinnbild für die Gleichberechtigung, für den Kampf um die Gleichberechtigung zwischen den schwarzen Menschen in Amerika gegenüber den Weißen. Oder vor reichlich 20 Jahren, als man in Deutschland rief, wir sind das Volk, und damit der Sturz des SED-Regimes eingeleitet wurde, die Mauer gefallen ist und wir jetzt ein vereinigtes Deutschland haben. Oder wenn wir noch ein ganzes Stück weiter zurückgehen, Martin Luther, der einmal sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das war in Worms, als er sich verteidigen musste vor dem Vatikanischen Konzil und dort im Endeffekt zu seinen Thesen gestanden hat und damit im Endeffekt den Durchbruch der Reformation eingeleitet hat. Worte, die also wirklich Menschheitsgeschichte geschrieben haben. Nun ist es uns nicht gelungen, einen Satz zu formulieren, der irgendwie so ist, dass man sagt, der ist drin und den kennen wir und den werden wir immer wieder wiederholen. Und es ist uns definitiv nicht gelungen, irgendwas zu schreiben, wo vielleicht in 100 Jahren noch Menschen davon reden werden. Das war auch nie das Ziel, aber es sollte halt etwas sein, mit dem wir uns identifizieren und wo Menschen, die uns begegnen oder die wissen wollen, was City Church ist, das herauslesen können. Es ist das, was wir denken, woran wir glauben und worin wir eigentlich unsere Aufgabe sehen. Und heute, wie gesagt, der nächste Schritt. Und es geht heute um die Menschen und unser Auftrag an der Stelle. Wir haben formuliert, und die Menschen Würzburgs und unserer Umgebung ganzheitlich mit dem Evangelium zu erreichen. In allem sind wir abhängig von der lebensverändernden Kraft Gottes. Das ist der Teil, um den es heute gehen soll. Und ich habe mir gedacht, ich baue das so eher von hinten auf, zumindest den ersten Teilsatz, und beginne zuerst zu schauen, was heißt das überhaupt, das Evangelium zu verkünden? Dann dieser Begriff dieser Ganzheitlichkeit, dann Menschen Würzburgs und Umgebung und am Ende noch auf die lebensverändernde Kraft Gottes einzugehen. Also es werden 4 Teile sein. Da wisst ihr dann schon immer, wie weit wir vorangekommen sind und wie viel euch noch bevorsteht. Parallel dazu möchte ich gerne einen Bibeltext lesen, der eigentlich die Geburtsstunde der Kirche ist. Er steht in der Apostelgeschichte und es ist die Pfingstpredigt von Petrus. Und ich habe ein paar Teile daraus gesucht. Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 24 und dann nochmal 37 bis 40. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Also unser Punkt. Oh, ist falsche Richtung, ne? Jetzt funktioniert er nicht. Na gut, ich rede mal und vielleicht klappt es ja dann irgendwann doch, dass es weitergeht. Okay, also das Evangelium. Von Anfang an war das die Grundaussage der Kirche, das Evangelium zu verkünden. Mit der Geburtsstunde der Kirche begann auch die Verkündigung und im Endeffekt war die zentrale Botschaft die, dass Gott Mensch geworden ist, dass er in diese Welt gekommen ist, dass er von den Menschen getötet wurde, dass er von dem Tod auferstanden ist und dass dadurch das Heil Gottes in diese Welt gekommen ist. Und diese Botschaft hat im Endeffekt, würde ich sagen, zwei Dimensionen. Und die erste Dimension habe ich genannt, die Ich-Dimension. Oh, jetzt hat es wieder funktioniert. Sorry. Also ich lege das weg und ihr klickt einfach. Gut. Also, die Ich-Dimension. Ja, das haben wir so eingebaut, weil ich dachte immer, dann, wenn es langweilig wird, zeige ich auf dem Ding und dann kommt hier ein Wort. Also, Ich-Dimension. Im Endeffekt geht es bei der Botschaft, beim Evangelium, zum einen um mich. Von Anbeginn der Kirche kam diese Botschaft, Gott wird Mensch, wird gekreuzigt dafür, dass ich schuldig bin und damit ich eine Beziehung zu Jesus oder zu Gott haben kann. Und das ist eine Besonderheit, die vielleicht schon das Besondere auch des Evangeliums ausmacht und das Besondere der christlichen Kirche ist. Nämlich, dass es um eine Beziehung geht zwischen Mensch und Gott und dass diese Beziehung nicht davon gekennzeichnet ist, dass da irgendwo Gott ist und da der Mensch, sondern dass es um eine Beziehung geht, die die beiden näher bringt. Und diesen Weg ist im Endeffekt Gott gegangen. Er ist auf diese Welt gekommen, er ist getötet worden, damit ich mit all meiner Schwäche, mit all meinen Problemen, mit allem so wie ich bin, in eine direkte Beziehung mit ihm treten kann. Und das Ganze fällt mir umso leichter anzunehmen, je schwächer ich mich fühle im Endeffekt. Wenn ich mir überlege, grundsätzlich wachsen wir anders auf und grundsätzlich werden wir anders erzogen, das ist auch gut so. Wir werden erzogen zur Selbstständigkeit. Wir werden erzogen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und unser Leben selbst zu gestalten. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein richtiger Schritt. Ich wünsche mir auch, dass meine Kinder irgendwann selbstständig sein werden und ihr Leben gestalten und mich nicht mehr regelmäßig brauchen. Und trotzdem glaube ich, dass das halt nicht immer ganz so easy läuft und dass das auch immer wieder Probleme mit sich bereitet. Und Jesus bietet genau das an und sagt, ich will dir helfen, ich will mit dir gehen und will gemeinsam mit dir Leben gestalten. Vertrau du mir und geh in diese Beziehung zu mir ein. Ich habe das alles vorbereitet für dich, nun liegt es einfach an dir, das anzunehmen. Das ist so die Grundaussage, die die Kirche von Anfang an getragen hat, die sie weitergegeben hat, dass Jesus Christus Gott wird, als Gott auf die Welt kommt und dass er uns diese Hand reicht, um in eine persönliche Beziehung mit Gott zu treten. Aber das ist nur der eine Bereich des Evangeliums. Den zweiten Bereich habe ich die Weltdimension genannt. Es geht noch ein ganzes Stück um mehr. Das Evangelium im Endeffekt, wenn man es so in der Bibel liest, ist eigentlich eine Geschichte. Eine Geschichte, die beginnt als die Welt geschaffen wurde, die sich über die Zeit des Alten Testaments hinweg zieht, als Israel, als gewähltes Volk Gottes, mit Gott Erfahrungen macht, zu dem Höhepunkt, als Jesus auf die Welt kommt, hier lebt, hier predigt und am Ende stirbt und aufersteht und damit ein neues Reich einleitet. Eine neue Art Weltordnung, die weitergeht und die irgendwann darin münden soll, dass diese Welt komplett Realität hier wird. Und wir sind Bestandteil dieser Geschichte. Wir können Bestandteil dieser Geschichte sein und da mitwirken. Nicht so als ferngesteuerte Wesen, sondern als Wesen mit ihren eigenen Willen, mit ihren Begabungen, mit ihren Stärken, die sich in diese Welt einbringen. Und wie sieht nun dieses Reich Gottes aus, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat? Und was so punktuell immer mal wieder aufblitzt in dieser Welt? Und das Reich Gottes ist im Endeffekt eine Welt, in der es um Gerechtigkeit geht, um geheilte Beziehungen, um ein Leben, wo es nicht zentral um meine Wünsche, Bedürfnisse geht, wo es nicht um Leid und Schmerzen geht, sondern wo was anders entstehen soll. Und im Endeffekt, als Jesus auf dieser Welt war, hat sich so ein Stück Himmel und Erde miteinander verbunden und punktuell ist diese Weltordnung entstanden. Und der Auftrag der Kirche war von Anfang an, das zu leben und weiterzugeben. Die ersten Christen haben das von Anfang an so verstanden. Es ging ihnen nicht um die spirituelle Erfahrung. Kirche hat nicht den Auftrag, dass es uns gut geht, dass wir Erfahrungen mit Gott machen, dass wir uns gegenseitig freuen daran. Das ist ein nettes Nebenprodukt. Aber es ist nicht das zentrale Ziel von Kirche, sondern das Ziel von Kirche ist, diese Welt, den Kampf für Gerechtigkeit, um heilende Beziehungen, um ein Leben, was auch den anderen im Blick hat und in Gemeinschaft mit Gott einbezieht, Wirklichkeit werden zu lassen. Das haben die Christen von Anfang an gelebt. Wenn man sich anschaut, die Geburtsstunde der Kirche ist ja genau das. Sie stellen sich hin und verkündigen als allererstes Mal, was passiert ist. Sie freuen sich nicht nur darüber, sondern sie reden davon. Und sie versuchen dann, das Wirklichkeit werden zu lassen. Die erste Gemeinde in Jerusalem begann beispielsweise, ihren kompletten materiellen Besitz zu teilen. Das war eine besondere Ausnahmesituation, was später nicht hundertprozentig funktioniert hat. Irgendwann waren sie dann leider auch pleite. Aber es zeigte, sie versuchen, diese neue Weltordnung irgendwie sichtbar zu machen. Und sie kümmerten sich um die Schwachen, um die Probleme hatten und bildeten eine Gemeinschaft und versuchten damit, diese Welt sichtbar zu machen. Und die Frage ist, wie ist es der Kirche bisher gelungen, im Laufe dieser 2000 Jahre diesen Auftrag wirklich umzusetzen? Und ich denke, das ist so mäßig gut vonstatten gegangen. Es gab viele Dinge, wo im Namen der Kirche und im Namen von Christen Dinge getan wurden, die einfach schlimm waren. Ne? Wir kennen das alles im Mittelalter, Hexenverbrennung, wir kennen die Kreuzzüge und bis heute gibt es immer wieder Momente, wo man sich fragt, manchmal auch schämt, Christ zu sein. Weil Dinge im Namen von Christus getan werden, die einfach völlig dem widersprechen, was diese Welt oder das, was Jesus wollte, wirklich umgesetzt wird. Aber es gab genau auch diesen anderen Punkt. Über 2000 Jahre hinweg gab es immer wieder Menschen, die versucht haben, das Evangelium, die frohe Botschaft wirklich tatsächlich umzusetzen. Und all die Punkte, diese Zitate, die ich am Ende verwendet habe, Martin Luther King Jr., oder damals die Bürgerbewegung in der DDR oder auch Martin Luther, der die Reformation eingeleitet hat, waren Menschen, standen dahinter, die genau diesen Traum gelebt haben. So ähnlich wie Martin Luther King Jr. das gesagt hat, I have a dream, diesen Traum von einem Reich Gottes, was in dieser Welt anbricht, versucht haben umzusetzen. Und viele, viele andere Christen haben das auch getan. Manche wurden berühmt, manche haben wirklich Großes verändert und von manchen wissen wir es bis heute nicht. Aber die mit ihnen zu tun haben, wissen das und wussten, dass da irgendwas mehr ist in ihrem Leben. Und für uns ist es halt eigentlich so unser Auftrag. Wir wollen gern so ein Stück dieses Reich Gottes hier auch in Würzburg mitbauen. Wir wollen gern das Wirklichkeit werden lassen. Und wir hoffen, dass es nicht nur eine Absichtserklärung ist, sondern dass es uns auch Stück für Stück gelingen wird, dieses Reich hier zu bauen. Jetzt dürfte wieder klicken. Und trotzdem ist diese Nachricht ungewöhnlich, außergewöhnlich und schwer zu glauben, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, auf diese Welt kommt, dass er sich für mich interessiert, dass er irgendwas mit meinem Leben zu tun hat und dass er ein neues Reich bauen will. Also ich finde, es ist leichter zu glauben, dass es morgen regnen wird, als zu glauben, dass so etwas wirklich in der Tat passiert ist. Und das kann ich völlig nachvollziehen, dass es in der Regel den Menschen schwerfällt, dieser Botschaft einfach so Glauben zu schenken, diesem Evangelium Glauben zu schenken. Weil unsere Erfahrung eine andere ist. Weil unser Leben durch andere Dinge geprägt wird und weil die Welt auch oft nicht so funktioniert, wie das vielleicht in der Bibel beschrieben wird. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die dieser Botschaft Glauben geschenkt haben und die durch diese Botschaft irgendwie verändert wurden und die einen Sinn für ihr Leben darin erkannt haben. Die Bibel bezeichnet das mit einem Aufwachprozess. Und wir kennen das, wir wachen in der Regel ganz unterschiedlich auf morgens. Also ich bin der völlige Morgenmuffel, ich werde zwar schon vom Wecker geweckt, aber ab da beginnt eine der schwierigsten Zeiten für meine Familie. Also besonders, wenn der Wecker so vor 8 oder 9 Uhr klingelt. Ich hasse das. Ich brauche ewig, um in die Gänge zu kommen. Ich sitze da, will meine Ruhe. Ich starte dann auf meinen Kaffee und esse ein Brötchen. Aber ich will einfach meine Ruhe. Es ist ein Prozess, der relativ langsam vonstatten geht, bis ich irgendwann in die Gänge komme. Also meine Schüler finden, glaube ich, die erste Stunde auch am ätzendsten bei mir, weil ich da eigentlich nicht wirklich wach bin. So. Bei anderen ist das anders. Die springen aus dem Bett heraus und sind topfit und singen und freuen sich am Tag. Schwierig wird's, wenn die zwei Typen aufeinandertreffen, ne? Also wenn ich die Leute erlebe, dann so. Gut. Und die Bibel beschreibt eben dieses Hineinkommen, dieses Verstehen der Botschaft Gottes mit so einem Aufwachen. Und das heißt, wir werden dieses Aufwachen auch ganz unterschiedlich erleben. Wenn ich mir überlege, wie ich Christ geworden bin, dann war das für mich heute schon kaum noch verständlich. Als Teenie lese ich ein Buch und das bewegt mich so, dass ich völlig für mich allein, während Leute um mich herum sitzen, entscheide, Christ zu werden. Aus meiner jetzigen Perspektive war diese Entscheidung unreflektiert. Sie war viel zu schnell getroffen und ich hätte nicht geglaubt, so im Nachgang, dass das wirklich trägt über ein Leben hinweg. Aber es war das, was dem Moment zu meinem Aufwachprozess gepasst hat. Und deswegen haben wir formuliert den Begriff der Ganzheitlichkeit. Alle, die so ein bisschen mit Pädagogik und so zu tun haben, werden sagen, ja, ganzheitlich, den Begriff liebe ich, ne, den hat man schon sehr oft gehört. Aber uns war es wichtig, das reinzunehmen, weil wir halt nun mal unterschiedliche Wesen sind, unterschiedliche Menschen und auch dadurch unterschiedlich von Gott angesprochen werden. Die Kirche besteht aus Menschen unterschiedlichsten Nationalitäten, aus Menschen unterschiedlichster Herkunft, mit unterschiedlichsten Interessen, Begabungen, Stärken. Die Kirche besteht aus Menschen, die vielleicht ohne diesen Glauben nichts miteinander zu tun hätten. Und wenn wir jetzt hier in diesem Saal sehen, also ihr seht es, ich nicht, sitzen Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise hier, mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Begabungen, Stärken und Neigungen. Und Paulus, einer der Apostel, beschreibt auch die Kirche als einen Organismus, in dem jeder so seine Aufgabe hat und dadurch das Ganze funktioniert. Und das finde ich, das ist das Besondere. Und das wollen wir gern mit ganzheitlich ausdrücken. Es geht darum, dass wir in unserer Individualität, mit unseren unterschiedlichen Stärken, Fähigkeiten, vielleicht auch mit unseren Schwächen, diese Botschaft weitergeben können. Früher hat es mich immer gestört, dass man gesagt hat, ja, die Kirche ist so zerrüttet und so zersplittert. Es gibt da eine Gruppe und dort eine Gruppe und da gibt es Christen und dort und jeder lebt es irgendwie anders. Heute sage ich, es ist super. Weil so wie wir nicht alle auf das gleiche Musikkonzert gehen werden, so werden wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt alle dieselbe Kirche toll finden. Entscheidend ist, was oben drüber steht. Aber wie wir es ausleben, kann individuell so unterschiedlich sein. Und als wir 14:14 die letzten 2 Jahre probiert haben, war das genauso dieser Schritt, den wir da mal gehen wollten, um zu schauen, wie können wir unsere Unterschiedlichkeit, unsere unterschiedlichen Stärken und Schwächen nutzen, um halt den Menschen diese Botschaft weiterzugeben. Das zu sagen auf der einen Seite, aber eben auch ein ganzes Stück das zu leben. Ganzheitlichkeit. Nun, wo wollen wir es tun? Würzburg und seine Umgebung. Die Menschen Würzburg und ihre Umgebung. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Pfingstpredigt von Petrus, wird deutlich, da waren die ganzen Apostel, zu dem Zeitpunkt waren es 11, anwesend. Einer hat gesprochen, das war Petrus, weil es seine Stärke war. Er war ein impulsiver, lebhafter Mensch und er war in der Lage, diese Botschaft weiterzugeben. Und wo entstand die Kirche? An dem Ort, wo die Jünger sich zu dem Zeitpunkt befunden haben. Jesus war in Jerusalem gekreuzigt worden, war dort auferstanden und die Jünger befanden sich noch dort. Und genau an dem Punkt beginnen sie auch mit ihrem Wirken. Und sie beginnen auch dort, ihren Glauben zu leben. Und erst so nach und nach breitet sich diese Botschaft über die ganze Welt aus. Die Geschichte der City Church ist genau damit auch verbunden, mit dieser Stadt Würzburg. Vor reichlich 10 Jahren haben Christen dieser Stadt und der Umgebung sich überlegt, wir wollen gern diese Botschaft, dieses Evangelium Menschen weitergeben. Und zwar an einem neutralen Ort und an einem Ort, wo man vielleicht auch in einer gewissen Anonymität sich das einfach anhören kann. Wo man drüber nachdenken kann und selbst für sich auch entscheiden kann, kann ich damit was anfangen oder kann ich damit nichts anfangen? Das war die Geburtsstunde der CC. Wir haben versucht, den Gottesdienst zu gestalten, der Leute anspricht, die vielleicht nicht schon seit Jahren Christen sind und die einfach auf der Suche sind. Aber relativ schnell wurde uns auch klar, das allein reicht nicht. Der Sonntagsgottesdienst kann nicht im Endeffekt das Ziel sein, sondern es geht darum, auch im Alltag das zu leben. Und mittlerweile leben viele von uns halt nicht mehr in Würzburg, sondern in der Umgebung von Würzburg. Und deswegen haben wir bewusst diesen Begriff mit reingenommen. Und nun beginnt so ein Spagat zwischen dem Sonntag und dem Alltag. Und dazu habe ich dieses eine Bild. Das ist echt blöd, dass ich selber nicht klicken kann. Ja, genau. Viele werden es kennen. Das ist so ein Kippbild. Ne? Ich sehe hier eine alte und eine junge Frau. Und ich sage mal, die junge Frau steht für unseren Sonntagsgottesdienst und die alte Frau für meinen Alltag. Und genau da beginnt dieses Spannungsfeld. Es ist eine Herausforderung im Alltag, dieses meinen Glauben wirklich leben zu können. Es ist relativ leicht, sonntags hier zu sein und ein netter Kerl zu sein. Also ich kann ja lächeln, ich kann so mich an dem freuen, was hier passiert und ich werde in der Regel auch nicht so gestresst und herausgefordert wie in meinem Alltag. Und deswegen bin ich hier auf die junge Frau, also der junge Mann in dem Fall. Auf der anderen Seite sieht mein Alltag halt eben nicht so relaxed aus. Und ich merke immer wieder, wie ich an meine Grenzen stoße und wie ich mit meinen Grenzen zu kämpfen habe. Und ich häufiger auch diese alte Frau mir wahrnehme, weil ich merke, es ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Und es ist nicht das, was vielleicht Christ sein sollte. Ein Freund hat mir mal eine Geschichte erzählt, ja, oder eine Begebenheit erzählt, die ich sehr interessant oder eigentlich sehr traurig fand. Nämlich, er hat jemanden kennengelernt, den er als Christ so bewundert hatte. Er kannte ihn aus der Gemeinde. Der Typ hat gepredigt, er war in der Gemeindeleitung. Er war für ihn ein christliches, ein geistliches Vorbild geworden, mit all dem, wie er seinen Glauben praktiziert hat. Am Sonntag. Und während seines Studiums kam er ins Praktikum und er lebte dort diesen Menschen in seinem Berufsleben. Und er wusste nicht, dass er anwesend ist. Also er kannte ihn nicht so nah, das war eine relativ große Gemeinde. Aber natürlich wusste mein Bekannter, mein Freund, wer dieser Mensch ist. Und er sah einen ganz anderen Menschen. Er sah diese alte Frau. Er sah nichts von dem, was er sonntags in Predigten gehört hatte, wie er ihn am Sonntag in der Gemeinde erlebt hatte. Es wirkte wie eine andere Person. Und genau darum darf es nicht gehen. Es darf nicht darum gehen, dass wir sonntags uns wohlfühlen und ein anderes Gesicht aufsetzen als am Wochentag, sondern das Ziel sollte sein, dass wir irgendwie diese junge Frau auch in unseren Alltag transportieren. Die ersten Christen haben in Jerusalem weiter gelebt. Sie waren bekannt und ihr Alltag war geprägt von dem, woran sie geglaubt haben. Daran, dass Jesus auf der einen Seite für sie gestorben ist, aber dass er auch für diese Welt eine neue Weltordnung wollte. Dass er Schritt für Schritt dieses Reich Gottes aufrichten wollte und dass er die Menschen, seine Jünger, dafür einsetzen wollte. Und deswegen haben wir ganz bewusst auch diesen Satz mit in unseren Auftrag hineingenommen, in unsere Umgebung diesen Auftrag zu leben. Das ist schwer. Mir gelingt es, mittelmäßig gut. ist manchmal auch richtig schlecht, aber das Ziel ist, dass es irgendwann doch ein ganzes Stück anders wird. Und wenn man jetzt so diese letzten Wochen zurückgeht und sich einfach nochmal diesen Auftrag, den wir hatten, durchgegangen sind, vor Augen führt, dann sind das echt große Dinge, die wir uns da vornehmen. Die aber bisher nicht, oder nicht, was heißt bisher, aber die, es gilt irgendwie mit Leben zu füllen. Und ich kenne das aus meinem Berufsleben und auch so aus anderen Treffen und Dingen, die ich mir auch für mich selbst schon vorgenommen habe. Es ist leicht, gewisse Absichtserklärungen zu treffen. Dinge sich vorzunehmen, die man dann irgendwie umsetzen will, die auch sehr groß sind, die sehr toll klingen, aber die in der Praxis dann ganz leicht scheitern. Und deswegen haben wir ganz bewusst diesen Satz am Ende mit aufgenommen, weil er für uns, ich würde mal sagen, sowas wie der Treibstoff ist. Nämlich, dass wir bei all dem, was wir tun, auf die lebensverändernde Kraft Gottes vertrauen. Das ist im Endeffekt der Treibstoff, der uns voranbringt. Und wenn man auch da jetzt wieder die Geschichte der Kirche ansieht, war der erste Schritt, den die Kirche, oder das erste, was die Kirche erlebt hat, war die Kraft Gottes. Als Petrus diese Pfingstpredigt gehalten hat, war Jesus schon mehrere Wochen auferstanden und er war sogar in den Himmel aufgefahren. Aber erstmal passierte nichts. Die Jünger blieben in Jerusalem, sie verschanzten sich in einer Wohnung und blieben für sich, weil ihnen genau diese Kraft gefehlt hat. Jesus sagt sogar einmal zu seinen Jüngern, kurz bevor er stirbt, es ist gut, dass ich weggehe, weil dafür dann diese Kraft kommen wird, die euch trösten wird und die euch ausrüsten wird für das, was ihr tun sollt. Und dann kommt Pfingsten und die Jünger erleben auf einmal diese Kraft Gottes. Und von nun ab ändert sich ihr Leben. Und von nun ab treten sie nach außen und verkündigen das und leben das öffentlich. Und in dem Moment, wo Menschen Christen werden, begegnen sie dieser Kraft Gottes. Und sie verändert ihr Leben langfristig, hoffentlich für immer. Und wenn ich an mein Leben so denke, kenne ich die Zeiten, wo ich wirklich diese Kraft ganz stark erlebt habe. Wo ich sagen würde, ja, das waren Zeiten, wo Gott mir begegnet ist und wo ich einfach gespürt habe, da ist so ein Treibstoff da, der mich durchs Leben treibt und der mich voranbringt. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor 14 Tagen hat Christoph mal so eine Grafik gezeigt, wo es so um Höhepunkte im Leben geht und um viele Strecken der Gewöhnlichkeit. Und mein Leben ist aber auch geprägt von sehr viel Gewöhnlichkeit. Und ich glaube auch, wenn man sich so die Bibel und die Apostelgeschichte anschaut, hat man den Eindruck, die springen von Höhepunkt zu Höhepunkt, sie erleben nur tolle Sachen mit Gott. Aber das ist ein Zeitraum von, ich würde sagen, 40 Jahren. Da gab es bestimmt Zeiten der Gewöhnlichkeit. Und es gab Zeiten, wo es richtig nach unten gegangen ist. Wo das alles nicht funktioniert hat. Wo es Schmerzen gab, wo es Leid gab. Wo Menschen enttäuscht wurden. Und wo diese Kraft scheinbar nicht spürbar war, nicht da war. Und auch unsere Geschichte ist genau damit verknüpft. Unsere Geschichte der CC ist einmal eine Geschichte, wo wir diese Kraft Gottes mehrfach erlebt haben, wo wir aber auch Zeiten der Gewöhnlichkeit erlebt haben. Und wir haben auch die andere Seite erlebt, besonders einzelne Personen, die das Leid und den Schmerz erlebt haben. Und die Frage immer bleibt, warum passieren auch solche Sachen? Wo ist diese Kraft Gottes? Und wenn ihr euch fragt, warum noch kein Clip kam, jetzt kommt er. Ich dachte, ich nehme euch mal back to the roots. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht und ich habe euch einen Clip mitgebracht. Wir switchen ein paar Jahre zurück. 1992 Barcelona, Olympischen Sommerspiele und ich zeige euch einen 400-Meter-Lauf, der irgendwie so ein bisschen in die Geschichte der Olympischen Spiele eingegangen ist. Derek Redmans wurde der tragische Held der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona. Das, was ihr gesehen habt, war das erste Halbfinale. Er hatte vorher den Vorlauf gewonnen, den Zwischenlauf und ging schon als einer der Favoriten auch in diesen Lauf rein und war auch Medaillenanwärter. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. 4 Jahre vorher, 1998, konnte er schon die Olympischen Spiele nicht dran teilnehmen, weil er verletzt war und das sollte jetzt wirklich der Höhepunkt seiner Karriere werden. Und dann reißt diese Muskelfaser und damit ist von jetzt auf gleich dieser Traum gestorben. Und als ich meinen Kindern dieses Video gezeigt habe, haben sie gefragt, ja, warum läuft der jetzt weiter? Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und er selbst gibt die Antwort und sagt, er will diesen Lauf, den er begonnen hat, beenden. Das war sein Ziel. Er wusste auch, dass es sein letzter Lauf sein wird. Also er hat danach auch seine Karriere beendet, nicht wegen dem Muskelfaserriss, sondern einfach, weil dann halt auch vom Alter das nicht mehr gepasst hat. Aber der Höhepunkt seiner Karriere wurde durch diesen Riss zerstört. Und manchmal fühlt sich unser Leben, finde ich, an genau wie dieser Lauf. Es läuft, man ist unterwegs und es passt und auf einmal reißt es. Nicht unbedingt hier oben, sondern irgendwas passiert, was uns völlig aus der Bahn wirft. Und dann liegen wir da. Und wir versuchen vielleicht mit eigener Kraft irgendwie da weiterzukommen. Und wenn man sich das anschaut, kommt dann sein Vater ihm zur Hilfe und geht gemeinsam mit ihm bis zum Ziel. Und ich finde, das ist so ein Stück vielleicht auch das Bild für diese Kraft Gottes, die manchmal für uns kaum spürbar ist. Vielleicht gar nicht spürbar. Für Derek Redmond hat sich nichts geändert gehabt. Er wird das Ziel nicht erreichen als Erster. Er wird nicht laufen können, richtig. Und die Schmerzen bleiben bis zum Ende. Aber er ist nicht allein. Und sein Vater, in unserem Fall die Kraft Gottes, trägt ihn irgendwie da durch. Glücklicherweise heißt das nicht ein Leben lang. Derek Redmond ging es danach wieder besser, er hat sein Leben weitergelebt. Und auch für uns gibt es Zeiten, wo wir da irgendwie durchkommen und im Nachgang merken, hey, das war okay und es geht weiter. Manchmal ist es aber wirklich auch, dass es Zeiten gibt, wo man das Gefühl hat, man schleift sich irgendwie nur noch ins Ziel. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass trotz allem diese lebensverändernde Kraft Gottes dabei ist. Oft vielleicht gar nicht spürbar. Als Jesus kurz vor seinem Tod stand, feierte er ein Mahl mit seinen Jüngern. Und er wusste, dass die nächsten Stunden nicht für ihn hart werden würden, sondern auch für seine Jünger. Er wusste, dass ihn diese Ereignisse, seine Kreuzigung, die Folter und all das, was kommen würde, seinen Jüngern den Boden unter den Füßen wegreißen würde. Dass ihre Träume, all das, worauf sie gehofft haben, ausgeknipst werden. Zu Petrus sagt an der Stelle sogar noch, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann feiert er dieses Mal und er sagt zu ihm, und dieses Mal feiert immer wieder als Erinnerung an das, was jetzt hier passiert ist und was jetzt passieren wird. Und er wusste auch dann, als die Kraft Gottes kommt und als die Jünger erleben, ey, da ist echt mehr, Jesus ist auferstanden und da ist Hoffnung, wusste er, über 2000 Jahre Geschichte wird die Kirche immer wieder dieses Mal brauchen, um sich an das zu erinnern, was da passiert ist. Weil ich finde, dieses Mal verbindet auf eine ungemein tolle Art und Weise Schmerz und Leid und die Hoffnung und den letztendlichen Sieg. Und deswegen haben wir ganz bewusst auch das Mahl, dieses Abendmahl für heute eingeplant, als Abschluss unserer Reihe zu unserem Auftrag, weil es uns A, mit 2000 Jahre Kirchengeschichte verbindet und weil wir genau wissen, es wird beides geben. Es wird Zeiten geben, wo wir Gott erleben und wo wir tolle Hoffnung und Kraft haben werden und es wird Zeiten geben, wo wir glauben und empfinden, diese Kraft ist nicht da. Aber ich glaube, diese Handlungen helfen uns, da dran zu bleiben und weiterzugehen. Und ich wünsche mir, dass dieses Mal jetzt, diese Zeit für uns so eine Art Gottesbegegnung wird. Es werden Lieder gesungen werden, das Abendmahl wird dann an den 4 Stationen da oben ausgeteilt werden und es werden jeweils an jeder Station wird jemand stehen, der bereit ist, dich zu segnen, wenn du dich segnen lassen möchtest oder wenn du irgend so ein Anliegen hast, kurz für dich zu beten. Es wird nicht die Zeit sein, längere Gespräche zu führen. Aber es soll so ein Stück eine symbolische Handlung sein und das Vertrauen, dass die Kraft Gottes da ist und uns helfen wird, unseren Leben und unseren Auftrag auszuführen. Und ich lese zur Einsetzung noch die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat, Matthäus 26, 26 bis 28, die Einsetzung des Abendmahls. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern und den mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und vielleicht hier noch so ganz kurz was Mini-Organisatorisches. Oft kommt so die Frage, kann ich jetzt an diesem Mahl teilnehmen oder kann ich nicht dran teilnehmen? Ich würde sagen, wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, ich weiß überhaupt nicht, ich habe mir das jetzt angehört und weiß nicht, was ich damit anfangen kann, ob ich damit was anfangen kann, dann bleib einfach sitzen. Denk über das nach, was du vielleicht gehört hast, genieß die Musik, bete. Aber wenn du das Gefühl hast, nicht würdig genug dafür zu sein, das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dann ist es der richtige Moment, aufzustehen, nach vorn zu gehen. Ich habe als junger Christ jahrelang nicht das Abendmahl genommen, weil ich immer glaubte, ich bin nicht gut dafür genug. Aber es geht ja genau darum, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht würdig, dann brauche ich es vielleicht gerade deswegen. Ich bete noch mit uns und dann kommt die Band und beginnt zu spielen und währenddessen wird das Abendmahl, könnt ihr das Abendmahl nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du mir damit zwei Dinge getan hast. Du hast für uns es ermöglicht, dass wir eine Beziehung mit dir eingehen können. Und du hast gezeigt, wie diese neue Welt Gottes aussehen kann. Und du willst uns daran beteiligen, dass wir diese Welt mitbauen. Und ich wünsche mir, dass du uns hilfst, dass wir diesen Auftrag wirklich leben können. Und ich danke dir, dass du dafür weder Schmerzen noch Leid dir gespart hast, sondern dass du das bis zum Ende gegangen bist. Ich danke dir für dein Blut, was für uns vergossen wurde, und für deine Knochen, die für uns gebrochen wurden. Und ich bitte dich, dass du jetzt dieses Mal uns segnest, dass du uns begegnest, genau an der Stelle, wo wir jetzt gerade stehen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.